Okay, die 8 Sekunden haben wir noch gewartet. Dann können wir jetzt loslegen. Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und online, lieber Herr Staatssekretär Sorge. Ich darf Sie alle begrüßen zur öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses, die wie immer eine Mischung aus Präsenz- und Online-Meeting ist. Vorab möchte ich die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die per Zoom zugeschaltet sind, das ist nur eine, trotzdem bitten, genau, sich mit Ihrem Namen anzumelden, sodass Ihre Teilnahme für uns erkennbar ist. Und ich möchte Sie bitten, die Mikrofone vorerst stumm zu schalten. Wir reden heute über den Antrag der LINKEN, keine Leistungskürzung in der Pflege. Darin geht es darum, dass der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD zum ersten Mal seit Bestehen der Pflegeversicherung Leistungskürzungen für Menschen mit Pflegebedarf beinhaltet. Dies würden Formulierungen wie Leistungsumfang, Ausdifferenzierung der Leistungsarten, Bündelung und Fokussierung der Leistungen oder Anreize für eigenverantwortliche Vorsorge belegen. Sie will deshalb mit ihrem Antrag erreichen, dass keine Leistungskürzungen in der Pflegeversicherung auf den Weg gebracht werden. Pläne der Bundesregierung hinsichtlich einer möglichen Leistungsverschlechterung im Pflegegrad 1 oder hinsichtlich höherer Schwellenwerte für die Zuordnung zu den einzelnen Pflegegraden sollen verhindert werden. Das ist Bestandteil Thema der heutigen Anhörung. Und bevor wir beginnen, will und darf ich einige Anmerkungen noch einmal zum Ablauf der Anhörung machen. Wir haben heute 60 Minuten zur Verfügung für Fragen und Antworten. In dieser Zeit werden die Fraktionen abwechselnd Fragen an die Sachverständigen stellen. Und es beginnt die Fraktion, die die Vorlage formuliert hat, also DIE LINKE. Die weitere Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktion und beruht auf einer ausschussinternen Vereinbarung. Es wird immer eine Frage an einen Sachverständigen oder einen Sachverständigen gestellt, und Frage- und Antwortzeit sind dann auf insgesamt 3 Minuten beschränkt. Ich darf daher darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten, damit viele Fragen gestellt werden können und viele Sachverständige zu Wort kommen. Eine Regelung muss ich auch noch vortragen. Ich bitte die Sachverständigen, entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unsere öffentlichen Anhörungen sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch transparenter machen. Ich danke auch den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Und die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen und im Nachgang auch in der Mediathek zu finden sein. Das Wortprotokoll der Anhörung wird wie immer auf der Internetseite des Gesundheitsausschusses veröffentlicht. Die online teilnehmenden Sachverständigen weise ich noch darauf hin, dass sie, sobald sie den Redebeitrag beginnen, für uns im Sitzungssaal auf einem Videowürfel hier erscheinen und zu sehen und zu hören sind. Und ihr Bild wird dann auch im Stream und im Parlamentsfernsehen übertragen. Genau. Also die Gäste, die auf der Besuchertribüne sind, das sind wenige, weise ich trotzdem darauf hin, dass Beifallsbekundungen und Zwischenrufe sowie die Aufzeichnung der Anhörung mit dem Smartphone oder anderen Geräten nicht gestattet sind. So, jetzt sind alle Frau Mayer vorgetragen, meine Damen und Herren, und wir beginnen mit der Anhörung. Und die erste Frage stellt die Fraktion DIE LINKE, Frau Schütz. Bitte schön.
Ja, zunächst schönen Dank an die Sachverständigen, dass Sie uns hier unsere Expertise zur Verfügung stellen. Herr Professor Gress, Sie beschreiben in Ihrer Stellungnahme, wie Eigenanteile die Menschen mit Pflegebedarf immer weiter belasten und neben ihnen auch die Sozialhilfeträger oder aber auf Leistungsansprüche sogar verzichtet wird, weil sich die Versicherten die Zuzahlungen nicht leisten können. Halten Sie eine Politik, die notwendige Erhöhungen der Leistungen seriös und nachhaltig finanziert, für möglich, und wie sähe diese aus?
Ja, Stefan Gress, Hochschule Fulda. Vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Keine finanziellen Interessenkonflikte. Eine solche Politik wäre in der Tat möglich aus meiner Sicht. Die müsste aus zwei Komponenten bestehen, nämlich erstens eine Maßnahme zur dauerhaften Leistungsdynamisierung. Der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit die sogenannten Leistungszuschläge nach 43c eingeführt. Die können die wachsenden Eigenanteile und die steigenden Ausgaben für die Sozialhilfe, insbesondere als Konsequenz steigender Personalausgaben, aber nicht dauerhaft begrenzen. Das ist nur eine Ad-hoc-Maßnahme. Strukturell wäre daher aus meiner Sicht eine Begrenzung der Eigenanteile für die Pflegebedürftigen notwendig, ein sogenannter Sockel-Spitze-Tausch. Dazu bedarf es dann eines Konsenses, wie hoch denn der zumutbare Eigenanteil für die Pflegebedürftigen ist, für welchen Zeitraum dieser Eigenanteil zumutbar ist und wie hoch auch eine akzeptable Sozialhilfequote sein dürfte. Das ist aber nur der erste Schritt. Der zweite Schritt besteht dann in der Finanzierung dieser Leistungsdynamisierung. In der Vergangenheit waren ja schon die Leistungszuschläge nicht hinreichend ausfinanziert. Deswegen bedarf es aus meiner Sicht einer strukturellen Reform, einer Reform der Beitragsfinanzierung, zum einen einem Finanzierungsbeitrag der Privatversicherten, einer Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze und auch einer Verbeitragung von Vermögenseinkommen. Ergänzend wäre sachgerecht ein steuerfinanzierter Bundeszuschuss aus meiner Sicht für die gesamtgesellschaftlichen Aufwendungen in der Pflegeversicherung. Und das wären aus meiner Sicht insbesondere die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige. Und in dieser Kombination wäre eine dauerhafte Begrenzung der Eigenanteile dauerhaft finanzierbar.
Ja, vielen Dank. Dann wäre jetzt Frau Janssen für die CDU.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Verband der privaten Krankenversicherungen, also die PKV. Sollten aus Ihrer Sicht die Schwellenwerte, die für die Einstufung in die einzelnen Pflegegrade maßgeblich sind, überprüft und angepasst werden?
Keine Interessenkollision. Danke für die Frage. Ja, ich spreche mich durchaus dafür aus, die Schwellenwerte zu überprüfen und auch anzupassen. Das Begutachtungsinstrument wurde ja als lernendes Instrument eingeführt. Und mittlerweile ist es 9 Jahre alt und sollte insgesamt überprüft werden. Und damals hat der Expertenbeirat 2013 andere Schwellenwerte empfohlen und auch andere Punkte bei den Modulen, vor allem Modul 1, 4 und 6. Also gerade bei Modul 4 waren ganz andere Punktwerte vorgesehen. Und das beruhte alles auf pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen. Als dann letztendlich der Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt wurde, hat man davon Abstand genommen und hat andere Schwellenwerte angesetzt, die letztendlich großzügiger waren. Das heißt, man kommt vorher in die Pflegebedürftigkeit, also man hat sie niedriger ausgestaltet. Das beruhte aber nicht auf diesen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen. Und deshalb, mit den Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, ist es durchaus angebracht, das zu überprüfen und meiner Meinung nach, die auch von unserem medizinischen Dienst Medikprüf gestützt wird, sollte man diese Schwellenwerte auch anpassen. Dankeschön.
Okay, danke. Dann wäre jetzt für die AfD Frau Weiß, bitte.
Vielen Dank. Ich hätte auch eine Frage an die PKV. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass Sie die Einführung einer Pflegevollversicherung ablehnen und verweisen auf hohe Mehrkosten sowie verteilungspolitische Probleme. Welche Alternativen sieht der PKV-Verband, um die bestehende Finanzierungslücke zu schließen, wenn eine Vollversicherung für Sie nicht in Frage kommen würde?
Fiebig, genau.
Ja, danke schön.
Den Namen haben wir eben noch nicht genannt. Also Frau Fiebig von der PKV.
Wie wir in unserer Stellungnahme geschrieben haben, wird eine Pflegevollversicherung, also ist nicht finanzierbar. Stattdessen sollte auf mehr Eigenverantwortung und Kapitaldeckung gesetzt werden, was man durchaus bezahlbare Pflegezusatzversicherungen erreichen kann, die entweder obligatorisch oder freiwillig ausgestaltet sind. Das wären hier unsere Vorschläge unter anderem. Ansonsten verweise ich auf unsere Stellungnahme. Danke.
Dankeschön, Herr Dr. Pantazis.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den AOK-Bundesverband, an diese Einzelsachverständige, Frau Dr. Reimann. Sehr geehrte Frau Dr. Reimann, DIE LINKE versucht mit ihrem Antrag gezielt Verunsicherung in Sachen Pflegeversorgung zu sehen, schlägt gerade den Bogen zum GKV-Modernisierungsgesetz der 2000er Jahre. Bitte fassen Sie uns die finanzielle Lage der SPV erneut kurz zusammen. Und wo sehen Sie aus Sicht des AOK-Bundesverbandes Konsolidierungs- und gleichzeitig aber auch Effizienz- und Versorgungsverbesserungspotenziale?
Frau Reimann, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Frage. Carola Reimann, AOK-Bundesverband, keine finanziellen entsprechenden Konflikte. Die Finanzlage der SPV ist angespannt, das wissen wir alle. Im dritten Quartal dieses Jahres hatten wir 550 Milliarden Euro Defizit. Ohne Berücksichtigung des Darlehens wäre das Defizit wäre von 500 Millionen entstanden. 550 Millionen habe ich vorhin, glaube ich, auch habe ich Milliarden gesagt. Haupttreiber sind Dynamisierung der Leistungsbeträge, Beteiligung der SPV an den pflegebedingten Kosten für die stationäre Pflege, die Eigenanteile und der weitere Anstieg der Anzahl der Pflegebedürftigen. Und für 2026 ist ja ein Darlehen von 3,2 Milliarden angekündigt. Das könnte knapp reichen, um die Deckungslücke zu schließen. Spätestens zu Beginn des Jahres 2027 benötigt die SPV aber weitere Mittel. Und wenn man die Gesamtsumme der Darlehen jetzt anguckt, dann werden die sich ja Ende 26 auf 4,2 Milliarden Euro belaufen. Die erste halbe Milliarde sind Ende 28 zurückzuzahlen und ab 2029 müssen die übrigen Darlehen in Tranchen dann auch noch mal zurückgezahlt werden bis 2033. Und finanziell benötigen wir hier dringend Klarheit, wie die SPV dauerhaft sicher aufgestellt ist. Unsere finanzpolitische Reformansätze bestehen im bestehenden Teilleistungssystem, will ich noch mal sagen, basieren auf einem Finanzierungsmix aus Beiträgen und aus Steuermitteln. Und wir fordern, die finanziellen Belastungen auf viele Schultern zu verteilen. Der Bund muss meiner Ansicht nach zunächst mit Haushaltsmitteln die Corona-Hilfen und die Corona-Kosten in Höhe von 5,5 Milliarden rückerstatten. Außerdem sind versicherungsfremde Leistungen, da sind die Rentenversicherungsbeiträge für die pflegenden Angehörigen zu nennen, in Höhe von 4 Milliarden Euro. Und schließlich muss zur künftigen Stützung des Beitragssatzes auch der Pflegevorsorgefonds weiterentwickelt werden und durch Steuermitteln unserer Ansicht nach finanziert werden. Wichtig ist auch, dass die Rücklagen der Pflegekassen wieder aufgebaut werden. Wir haben jetzt eine Ausgabendeckungsquote, die liegt zurzeit bei 0,4%. Angemessen und sachgerecht wäre wieder eine Finanzerstattung, wie sie jetzt auch im Gesetz steht, mit anderthalb Monats Ausgaben.
Ja, vielen Dank.
Frau Herzlichen Fischer. Dank.
Frau Fischer.
Ja, auch von mir einen guten Tag. Meine Frage geht an Herrn Kielimann vom VDK. In der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Zukunft der Pflege, aber auch heute hier haben wir ja schon die Schwellenwerte zur Einstufung in die Pflege gerade diskutiert. Wie steht denn der VDK, wie stehen Sie dazu, die Schwellenwerte auf den Prüfstand zu stellen? Vielen Dank.
Herr Kielimann, bitte.
Vielen Dank für die Frage, Frau Fischer. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, kurz zur Klärung, keine finanziellen Interessenskonflikte. Genau, vielen Dank für die Frage. Wir haben ja gerade schon gehört, großzügig ausgestaltet, Eigenverantwortung. Grundsätzlich ist eine Überprüfung der Schwellenwerte der Pflege gerade nachvollziehbar, aber das Voraussetzen, dass es dann zu Absenkungen kommt, also diese Intention, die damit schwingt. Also das ist zu befürchten, dass die Intention der Überprüfung eher mit einer Begrenzung der Zahl der Pflegebedürftigen zusammenhängen könnte. Also schwer nachvollziehbar zumindest erscheint das voreilige und das eilige Vorgehen im Zusammenhang mit der Überprüfung. Für die Überprüfung ist im Gesetz zur Verfügungserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege eine Studie vorgesehen, die Sie jetzt schon vorgezogen haben, obwohl das Gesetz noch gar nicht verabschiedet ist. Neben der zeitlichen Komponente liest man zum Beispiel in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu den Schwellenwerten, dass, würden diese angepasst, Leistungen stärker auf diejenigen fokussiert werden könnten, die sie tatsächlich benötigen und Fehlanreize reduzieren. Also dieses, was da mitschwingt, das lehnen wir auf jeden Fall schon mal ab, dass das so eine Voreingenommenheit herrscht. Genau, die Diskussion um die Anhebung der Schwellenwerte und auch die im Oktober vom Zaun gebrochene Diskussion um die Abschaffung des Pflegegrades eint eines. Sie offenbaren ein gewisses Misstrauen und lösen Unsicherheit bei unseren Mitgliedern aus. Diese haben sich zigfach gemeldet und ihre auf Kante genähte Pflegesituation geschildert. Also es gab auch zum Beispiel heute Morgen noch einige, die gemerkt haben, hier gibt es heute im Ausschuss um dieses Thema, die mir nochmal gesagt haben, hier, so sieht meine Pflegesituation vor Ort aus. Die Aussicht auf noch weniger Unterstützung löst bei ihnen blanke Hilflosigkeit aus. Also viele gehen schon davon aus, dass es in Stein gemeißelt ist, dass es zu Leistungskürzungen kommt. Und das ist für viele eigentlich unvorstellbar. Der VdK fordert deswegen die Pflege auf, die Pflege endlich vom Menschen her zu denken. Also sie denken die immer, wie kann ich hier einsparen? Wir haben große Pflegereform, eine große Pflegereform nach der anderen. In jeder Legislatur gibt es eine große Pflegereform. Aber welches Ziel verfolgen Sie denn eigentlich? Leistungen für ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben, die früh greifen, vermeiden hohe Folgekosten. Anstatt vom verengten Blick auf Leistungsausgaben sind rechtskreisübergreifende Prävention und Rehabilitation notwendig. Und zuletzt, die Pflege, die vom Mensch her denkt, ist aufsuchend und setzt vor Ort an, weswegen der VdK langfristig die Sicherstellung und damit die Planung und Steuerung der Pflege auf kommunaler Ebene sieht. Unsere Mitglieder, also Pflegebedürftige und Angehörige, werden täglich hin und her verwiesen und schlussendlich aufgerieben. Was es deswegen braucht, sind klare Zuständigkeiten nah am Menschen. Vielen Dank.
Dankeschön. Jetzt wäre die Linke dran, Frau Schötz.
Ja, ich habe eine Frage an Wir Pflegen e.V. Die Leistungen der Pflegeversicherung wurden zwar in den vergangenen Jahren zweimal erhöht, inflationsbereinigt liegen sie aber unterhalb des Niveaus von 2017. Im Zwischenbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sind nun unter anderem Anpassungen der Schwellenwerte bei den Pflegegraden vorgesehen. Faktisch eine Verschärfung des Zugangs zu Leistungen. Wie ist die Situation der pflegenden Angehörigen aktuell? Welche Auswirkungen hätten diese weiteren Verschlechterungen für pflegende Angehörige?
Ja, Lisa Thielen für Wir Pflegen e.V. Keine finanziellen Interessenkonflikte. Ja, vielen Dank für die Frage. Schon jetzt ist es für viele Angehörige schwierig, überhaupt ein Angebot für Leistungen der Pflegeversicherung zu finden. Besonders in ländlichen Regionen und bei schwerst pflegebedürftigen Menschen wird es immer komplizierter, einen ambulanten Pflegedienst, eine Tagespflege oder eine Kurzzeitpflege zu finden, die die Angehörigen zuverlässig entlasten können. Oftmals sind keine Angebote vorhanden oder sie sind nicht bedarfsgerecht. Gleichzeitig, das haben wir eben schon gehört, sind die Kosten im ambulanten Bereich in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Aus unserer Selbsthilfearbeit mit den Betroffenen wissen wir, dass viele Familien, wenn sie durch Pflegedienste oder teilstationäre Angebote entlastet werden, diese runterschrauben müssen, weil die Zuzahlungen immer höher werden und sie sich diese nicht mehr leisten können. Die Folge ist, dass Angehörige mehr Pflege- und Betreuungsaufgaben selbst übernehmen. Und das führt in der Realität dazu, dass viele pflegende Angehörige ihre Arbeitszeit reduzieren oder ihre Erwerbstätigkeit ganz aufgeben müssen. Damit sinkt nicht nur das aktuelle Einkommen, sondern es hat auch langfristige Auswirkungen auf die Altersvorsorge. Besonders stark betroffen durch Leistungskürzungen wären Menschen mit geringem Einkommen, Alleinerziehende oder Familien, die mehrere pflegebedürftige Menschen versorgen. Und wir wissen, Pflege ist in Deutschland nach wie vor überwiegend weiblich. Wenn Leistungen eingeschränkt werden oder schwerer zugänglich sind, trifft das vor allem Frauen. Mit dem Risiko finanzieller Abhängigkeit, Armut und Altersarmut. Pflegende Angehörige sind heute stark belastet, zerreißen sich zwischen Pflegeberuf und Familie. Viele berichten uns von körperlicher Erschöpfung, psychischem Druck und fehlenden Auszeiten. Wenn nun, wie im Zwischenbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgesehen, die Schwellenwerte für Pflege gerade angehoben und damit der Zugang zu Leistungen faktisch verschärft wird, bedeutet das weniger Unterstützung, mehr Unsicherheit und noch mehr Pflege, die die Angehörigen allein stemmen müssen. Das steigert das Risiko von Erschöpfung, Burnout und sozialer Isolation und gesundheitlichen Problemen bei Angehörigen. Soziale und wirtschaftliche Bedingungen haben über das ganze Leben Einfluss auf den Gesundheitszustand von Menschen. Pflegende Angehörige sind die unsichtbaren zweiten Patientinnen.
Dankeschön. Dann wäre jetzt Frau Zollner an der Reihe.
Vielen herzlichen Dank. Also ich unterstütze und unterstreiche die Aussage von der Vertreterin, die gerade gesprochen hat, in Bezug auf die Betroffenheit von Frauen. Also wir wissen, dass tatsächlich ja von denen, die daheim pflegen, das wohl 71% sind, plus x an Frauen, die vor allem pflegen und die dann natürlich in schwierige Situationen kommen, falls sie mal selbst pflegebedürftig werden. Und deswegen ist es nochmal ein zusätzlicher Auftrag an uns, in diesem Bereich Lösungen zu finden. Und deswegen geht meine Frage an Frau Dr. Reimann. Zum einen haben Sie den Pflegevorsorgefonds angesprochen. Da würde mich interessieren, was stellen Sie sich da vor? Sie hatten Steuermittel angesprochen. Wir haben jetzt aber auch das Rentenpaket in der Diskussion und dort wurde Eigentum des Bundes formuliert, dass Aktienpakete auch mit herangezogen werden in einer Fondsstruktur, um zu unterstützen, dass eben die Rente stabil und die Vorsorge dort möglich ist. Könnte man sich das auch für die Pflege, für die Beiträge beispielsweise zur Pflegeversicherung vorstellen? Und zum Zweiten der Kontrahierungszwang, weil jetzt haben wir auch wieder gehört, es gibt in vielen Bereichen gar nicht ausreichend Möglichkeiten der Versorgung. Sehen Sie da noch mal Nachschärfungsbedarf, das über das PIEP hinausgeht, was eben eine Planung angeht, die eben einer Pflegevorsorgeplanung, Pflegestrukturplanung, die noch mal schärfer geschaltet werden muss in Bezug auf die Möglichkeiten, die Kommunen haben, eben zu steuern, wo findet welche Versorgung statt?
Bitte schön, Frau Dr. Rehn.
Vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Vielleicht zunächst zum Pflegevorsorgefonds. Der ist ja angelegt und ist bisher jetzt im Moment sind die Zuflüsse ausgesetzt. Und wenn er einen Beitrag dazu leisten soll, dass die Pflegeversicherung nachhaltig finanziert werden soll, muss er ja wieder gespeist werden und muss unserer Ansicht nach aus Steuermitteln, das ist mir wichtig, gespeist werden und nicht aus weiteren Beitragsmitteln. Das wäre wichtig. Die ganzen Fragen, die Sie dann noch gestellt haben, was die Sicherheit dieses Fonds angeht, wäre noch mal eine zentrale Frage, die ich auch hoffe, dass in der Arbeitsgruppe der Bund-Länder-Arbeitsgruppe das noch mal diskutiert wird. Wichtig wäre ja, dass das dann nicht Manövriermasse wird, wie wir das bei vielen Sozialversicherungsthemen ja haben, dass dann wieder, falls Geld fehlt, die Beitragszahler da in Anspruch genommen werden. Das wäre schon wichtig, dass diese Mittel auch dann wirklich sicher sind und nur für diese Absicherung der Pflegeversicherung zur Verfügung stehen. Und was den anderen Aspekt angeht, der Kontrahierungszwang und der Pflegeplanung, wir wären sehr bereit, als Pflegekassen unsere Unterstützung zuzusagen, mit unseren Daten auch zur Verfügung zu stellen, um eine strukturierte Pflegeplanung zu machen, die so verbindlich wie möglich ist. Ja.
Dankeschön. Jetzt wäre die AfD an der Reihe. Frau Weiß.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Antje Schwinger vom GKV. Welche Alternativen zu einer Leistungs- und Beitragsausweitung sehen Sie, um die Pflegeversicherung nachhaltig zu stabilisieren, ohne die Kosten massiv zu erhöhen?
Bitte schön, ja. Sie dürfen antworten.
Antje Schwinger vom GKV Spitzenverband. Keine finanziellen Interessenskonflikte. Vielen Dank für die Frage. Die Pflegefinanzierung ist nicht gesichert. Das hatte auch schon Frau Dr. Reimann ausgeführt. Wir haben Defizite dieses Jahr, nächstes Jahr. Wir überbrücken sie mit Darlehen, die zurückgezahlt werden müssen. Unsere Position, auch schon dargelegt von Frau Dr. Reimann, ist, dass wir primär hier einen weiteren Mittelzufluss auch erstmal benötigen, nämlich die Pandemiekostenerstattung und auch die Finanzierung der versicherungsfremden Leistungen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig zu schauen, dass die Mittel, die im System sind, dann auch zielgerichtet eingesetzt werden. Das heißt, die Fragen nach Strukturreformen und auch die Fragen danach, wie die Mittel möglichst effizient eingesetzt werden können und müssen, sind auch wichtige Fragen. Danke.
Dankeschön. Dann Frau Seitzel für die SPD.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Dr. Schwinger, Sie haben es gerade schon gesagt. Und auch aus unserer Sicht hat die SPV in erster Linie auch ein substanzielles Einnahmeproblem. Deswegen meine Frage an Sie, Frau Dr. Schwinger vom GKV Spitzenverband. Welche sind die aus Sicht des Spitzenverbandes der Pflegekassen maßgeblichen Stellschrauben zur nachhaltigen Verbesserung der Einnahmesituation?
Ich kann mich nur noch mal wiederholen, also noch mal Antje Schwinger, GKV Spitzenverband. Das brauche ich nicht wiederholen, alles klar. Aber mit meiner Aussage kann ich mich nur noch wiederholen. Die maßgebliche Stellschraube für uns ist die steuerfinanzierte die Steuerfinanzierung von versicherungsfremden Leistungen, nämlich die Rentenversicherungsbeiträge der pflegenden Angehörigen, die ja heute über Beitragsmittel finanziert werden, die Rückerstattung der Corona-Pandemiekosten. Aber wenn man mit Blick auf auch Begrenzung Eigenanteile schaut, natürlich auch die Forderung, hier die Pflegenden, die Pflegebedürftigen zu entlasten, indem auch die schulischen Ausbildungskosten durch die Länder zu finanzieren sind hier und auch bei den Investitionskosten, die Länder hier verstärkt in die Pflicht zu nehmen sind. Danke.
Vielen Dank. Frau Fischer.
Ja, meine Frage knüpft daran an den GKV-Spitzenverband. Vielleicht ergänzend, Sie haben die versicherungsfremden Leistungen genannt. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie diese Ihrer Ansicht nach finanziert werden sollten. Und wie bewerten Sie die in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe diskutierten Pläne für eine verpflichtende und auch private Vorsorge?
Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Nochmal die versicherungsfremden Leistungen, die Rentenbeiträge sind durch also das ist unsere Position, dass diese durch Steuerzuschüsse zu begleichen sind, die Beitragszahlenden hier eben zu entlasten sind. Und zu Ihrem zweiten Teil der Frage, eine verpflichtende Zusatzversicherung, diese verpflichtende Zusatzversicherung ist ja ins Spiel gebracht worden, eben mit Blick auf die steigenden Eigenanteile hier als Lösung für dieses Problem. Hier auch wieder anknüpfend an das, was Frau Dr. Reimann ja auch schon gesagt hat. Wir setzen hier auf eine regelhafte Dynamisierung der Leistungsbeträge der Pflegekassen, um auch hier den Wertverlust, den wir ja beobachtet haben, in der Vergangenheit eben adäquat ausgleichen zu können. Also eine angemessene, regelhafte Dynamisierung der Leistungen der Pflegekassen, um eben hier die Eigenanteile nicht weiter ansteigen lassen zu können. Und ebenso, muss ich auch wiederholen von der Frage eben, die Eigenanteile setzen sich nicht nur zusammen aus den pflegebedingten Kosten, sondern wir haben eben auch die Investitionskosten und auch die Ausbildungskosten, die bisher ja durch die Pflegebedürftigen selbst getragen werden müssen. Und hier nochmal die Wiederholung, die Ausbildungskosten, die schulischen, sind auch für uns durch die Länder zu finanzieren und die Investitionskosten, auch hier die Länder stärker in die Pflicht zu nehmen.
Danke. Dankeschön. Frau Jansen, bitte.
Ja, meine Frage geht an Herrn Naumann vom BDA. Welche Bedeutung haben aus Ihrer Sicht steuernde Instrumente in der Pflegeversicherung, um eben Fehlanreize zu vermeiden, Ressourcen zielgenauer einzusetzen und langfristig auch eben die finanzielle Stabilität zu sichern?
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mein Name ist Dominik Naumann für die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Es liegen keine finanziellen Verquickungen vor. Tatsächlich ist es ganz elementar, dass wir im Interesse der Beitragszahler einen effizienten Mitteleinsatz haben und das Geld, wenn es schon ausgegeben wird, auch effizient einsetzen. Das ist unerlässlich, sowohl im Bereich des Personaleinsatzes, auch bei der Steuerung hinsichtlich ambulanten oder stationärer Unterbringung, aber auch hinsichtlich Digitalisierung und Bürokratieabbau. Auch die schon angesprochene Evaluation des Begutachtungsinstruments ist hier wirklich angemessen, nach dem Zeitraum zu sehen, ob die gesteckten Ziele erreicht werden und hier weiter in die Richtung zu gehen. Man muss aber auch darauf hinweisen, dass bei der Einführung der sozialen Pflegeversicherung Mitte der 90er Jahre komplett auf Wettbewerbselemente verzichtet wurde, jedenfalls weitgehend. Es gibt einen vollständigen Finanzausgleich und die Pflegekassen haben auch tatsächlich wenig im gegebenen System Anreize, auf einen effizienten Mitteleinsatz hinzuwirken, weil gegeben einem vollständigen Finanzausgleich und einem Einheitsbeitragssatz macht es tatsächlich dann wenig Sinn, diese Vorteile weiterzugeben. Aber wir sehen gerade im Ausbau der Wettbewerbselemente ein sehr wirksames Mittel, um die Ausgabenentwicklung zu begrenzen. Und es wurde auch schon im Jahr 2002 von der Enquete-Kommission Demografischer Wandel im Schlussbericht darauf hingewiesen, dass das in der Tat angemessen wäre. Also es ist unerlässlich, auf einen effizienten Mitteleinsatz hinzuwirken und steuernde Elemente auch in der sozialen Pflegeversicherung, insbesondere da, wo sie noch fehlen, zu stärken, auch Ansätze mehr in Richtung Prävention zu gehen und manche Dinge umzuwidmen, wie sie gerade diskutiert werden, gehen tatsächlich in die richtige Richtung und wären wirklich zu begrüßen, weil auch das auch Elemente von Prävention und Rehabilitation in der Pflegeversicherung ausbaufähig sind, verbessert werden können. Aber das ist nicht zwingend verbunden mit Mehrausgaben, sondern da kann man auch mit Umschichtungen tatsächlich viel erreichen. Und das wäre sehr zu begrüßen. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann Frau Schütz für die Linke.
Ja, Herr Professor Gress, was würden Sie der Bund-Länder-AG zur Pflegereform raten und wie begründen Sie das?
Rest, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Habe ich jetzt den Rest der Anhörung Zeit dafür? Wahrscheinlich nicht. Ich muss mich wahrscheinlich trotzdem an die 3 Minuten halten. Einiges habe ich ja in meiner ersten Antwort schon angedeutet. Das will ich vielleicht noch mal ein bisschen spezifizieren. Vielleicht noch mal zurück zu der ursprünglichen Idee der Pflegeversicherung. Da sollten wir aus meiner Sicht wieder hinkommen. Denn es sollte ja einerseits gewährleistet werden, dass Pflegebedürftige vom Gang zum Sozialamt entlastet werden, weil sie durch Beitragszahlungen Ansprüche erworben haben. Damals war der gesellschaftliche Konsens, dass die Pflegebedürftigen weiterhin für Unterkunft und Verpflegung zuständig sind. Die unterschiedlichen Bestandteile der Eigenanteile hat Frau Schwinger ja auch schon angesprochen. Für die Investitionen, die Bundesländer zuständig sind und für die pflegebedingten Kosten, die Pflegeversicherung. Das sollte aus meiner Sicht das Zielsystem sein, zu dem wir wieder hinkommen sollten. Diese Finanzierungsfunktion ist sukzessive ausgehöhlt worden. Das liegt auch daran, dass die Bundesländer ihrer gesetzlichen Verpflichtungen bei der Finanzierung der Investitionskosten nur sehr eingeschränkt nachkommen. Das hat nicht nur Implikationen für die Belastung der Pflegebedürftigen, sondern auch Implikationen für die Steuerungsfähigkeit von Ländern und Kommunen, die ja hier mehrfach schon angemahnt worden sind. Wer nicht bezahlt, der kann auch nicht steuern. Das ist auch ein Problem. Insofern ist aus meiner Sicht für die Bund-Länder-Kommission, aber auch für den Gesetzgeber jetzt ein ganz kritischer Zeitpunkt. Ich sehe die Pflegeversicherung ein Stück weit am Scheideweg. Entweder kommen wir zurück zu einer solidarischen und kollektiven Absicherung durch einen Sockelspitzetausch und einer nachhaltigen Finanzierung oder Stichworte wie Eigenverantwortung, Zusatzversicherung, private Vorsorge, Kapitaldeckung sorgen dafür, dass das Umlageverfahren der Pflegeversicherung sukzessive delegitimiert wird, Zusatzversicherungen nur für einen Teil der Bevölkerung finanziert werden können und wenn es eine obligatorische Zusatzversicherung für alle gibt, entsprechende Steuerzuschüsse notwendig sind, um diese Zusatzversicherung für alle bezahlbar zu machen. Und das würde ich weder der Bund-Länder-Kommission empfehlen, noch dem Deutschen Bundestag.
Dankeschön. Dann Frau Dr. Baum, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich hätte gerne eine Antwort vom Vertreter des AOK-Bundesverbandes. Vorweg ein paar Worte, persönliche Worte von mir. Also meiner Meinung nach sind wir auf dem besten Weg in eine zutiefst unsoziale Gesellschaft. Denn ein Altern und Sterben in Würde bedeutet ganz sicher nicht nur die Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Essen und Trinken, sondern insbesondere ausreichende soziale Kontakte für ein zufriedenes und glückliches Leben bis ans Ende. Auf diese Aspekte geht der Antrag ja überhaupt nicht ein. Und deshalb nun meine Frage, halten Sie es überhaupt für möglich, bei der massiv gesunkenen Geburtenrate und unser bestehendes Pflegeversicherungssystem langfristig aufrechtzuerhalten? Es geht um die Langfristigkeit, nicht nur kurzfristig irgendwelche Lücken zu stopfen, sondern langfristig gesehen.
Frau Dr. Reimer, Sie dürfen.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Pflegeversicherung steht wie alle Sozialversicherungen vor der gleichen demografischen Aufgabe und das wird zu lösen sein. Ich bin aber sicher, dass mit den beiden Elementen, die man hat, Beiträge aus Sozialversicherungsbeiträge und Steuermittel in einer angemessenen Art und Weise eine Finanzierung dargestellt werden kann. Das gilt für die Pflegeversicherung ähnlich wie für andere Sozialversicherungssysteme. Das ist ja jetzt auch die Aufgabe, die Einnahmen gut zu justieren und dann entsprechend die Ausgaben dort effizient einzusetzen und gut einzusetzen. Und eine Anmerkung von wegen nur körperliche. Sie hatten da so einen Begriff genannt, dass die Pflegeversicherung das nicht. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der kein neuer mehr ist, hatte genau den Anspruch, auch Teilhabe zu organisieren und zu gewährleisten, nämlich nicht nur die Gebrechlichkeit abzubilden, sondern auch die kognitiven Möglichkeiten, die Teilhabemöglichkeiten, all das. Und das ist schon in der Pflegeversicherung jetzt angelegt. Und wir reden jetzt über neue, über die Pflegegrade und Pflegestufen, aber das ist schon die Idee gewesen. Und das ist etwas, was mit einer guten Begleitung auch möglich ist.
Dankeschön. Frau Zollner, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Vertreterin der PKV. Wir haben vorhin auch von der Frau Dr. Reimann ja auch noch mal den 43c hatten Sie angesprochen. Und da wollte ich einfach fragen, das war ja damals eine Entscheidung, wo wir auch drum gerungen haben, eben um die Eigenanteile zu begrenzen. Und wenn man das jetzt zusammenstellt, eben mit der kürzeren Verweildauer, die auch in der stationären Langzeitpflege stattfindet, wie müsste denn da eine Vorsorge aussehen und in welchem Volumen müsste man denn eine Vorsorge organisieren? Weil ich weiß, dass der PKV auch dazu Berechnungen angestellt hat. Und auch an Sie die Frage nochmal. Also für die Rente werden wir jetzt so etwas wie einen Fonds auflegen mit Eigentum des Bundes. So, und deswegen auch an Sie nochmal. Ich finde weiterhin den Pflegevorsorgefonds eine wichtige Errungenschaft. Und natürlich wäre es besser steuerfinanziert oder eben mit Eigentum des Bundes da auch nochmal was zu machen. Wie ist dazu Ihre Einschätzung?
Bitte, Sie dürfen.
Ja, danke schön. Dann gehe ich jetzt erstmal auf die erste Frage ein, die Alternative zum Paragraph 43c. Also wir haben gesehen, die Ausgaben sind ja extrem gestiegen, stärker als man ursprünglich gedacht hat. Und als Alternative, um die Eigenanteile zu begrenzen, hat ja zum Beispiel der Expertenrat Pflegefinanzen die Pflegeplus-Versicherung vorgeschlagen. Das ist ein Gremium von Wissenschaftlern, dem wir quasi jetzt diesen Auftrag gegeben haben, sich das mal anzuschauen. Und die Pflegeplus-Versicherung wäre eine Möglichkeit, über eine obligatorische Pflegezusatzversicherung gerade diese Lücke bei vollstationärer Pflege zu schließen, und zwar zu finanzierbaren Beiträgen, aber auch sozialverträglich ausgestaltet, damit eben Menschen, die zum Beispiel hilfebedürftig sind, also was jetzt die Finanzen angeht, da auch unterstützt werden und gerade auch die Rentner eine Unterstützung haben. Das heißt, man hat diese sozialpolitische Flankierung und gestaltet eine Zusatzversicherung, die es dann auch ermöglicht, etwas für die nachfolgende Generation zu tun. Denn da müssen wir ja auch dran denken, dass die steigenden Ausgaben in der Pflegeversicherung gerade auch im Umlageverfahren die jüngere Generation belasten. Das ist jetzt dann auch der Punkt. Dann würde ich jetzt zum Pflegevorsorgefonds kommen. Wir haben ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass der Pflegevorsorgefonds Zuführung nach Kassenlage hatte und eine weitere Erhöhung würde den Standort Deutschland erheblich belasten, wenn das über Steuern geschehen würde.
Dankeschön.
Oder über Beiträge.
Herr Dr. Pantazis.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Reimann vom AOK-Bundesverband. Sehr geehrte Frau Reimann, die Begründung des Antrages problematisiert gezielt den Teilleistungscharakter der SPV. Hier heißt es, ich zitiere, diejenigen ohne großes Vermögen und ohne hohes Einkommen hingegen müssen zuerst ihre Vermögenswerte, etwa das eigene bescheidene Haus oder Wohnung, verkaufen, bevor Sozialhilfe in Anspruch genommen werden kann. Zitat Ende. Welche Bedeutung messen Sie der Rolle der Grundsicherung im Alter bei? Braucht es hier gegebenenfalls im Gegensatz zum Antrag Bemühungen für eine Entstigmatisierung der Hilfe der Pflege, zur Pflege?
Vielen Dank, Frau Vorsitzende Abgeordnete, für die Frage. Die soziale Pflegeversicherung ist ein Teilleistungssystem, das muss man klar sagen. Und die erstellt ja dann unterstützende Hilfe und Pflegeleistungen zur Verfügung. Und die Eigenleistung der Versicherten und Hilfe zur Pflege
die macht es ja nicht entbehrlich. Und wenn die Betroffenen zu wenig Einkommen haben, um die Eigenanteile zu zahlen, besteht Anspruch auf Hilfe zur Pflege. Und die geltenden Regelungen, die ja angesprochen sind, zum Schutz von Vermögenswerten, von Schongrenzen, Einkommensgrenzen, halte ich persönlich, die für Angehörige ja gilt, halte ich für angemessen. Das Problem geringer Renten und auch sozialer Ungleichheit kann man nicht über die Pflegeversicherung lösen. Das muss man ja klar sagen. Das müsste über Steuer- und Rentensystem geregelt werden. Und insgesamt sind die Grundsicherung im Alter und die Hilfe zur Pflege meiner Ansicht nach wichtige sozialpolitische Errungenschaften, auf die bei Bedürftigkeit eben ein solcher Rechtsanspruch besteht. Und eine Entstigmatisierung könnte sicher helfen, die Akzeptanz des Teilleistungssystems noch mal zu erhöhen. Ja. Und ich will aber sagen, seit Einführung 95 der Pflegeversicherung werden die Sozialhilfeträger erheblich entlastet, wenn die Länder die Investitionskosten, was wir gerade schon gehört haben, tatsächlich in adäquater Weise übernehmen würden, könnten die Eigenanteile der Betroffenen noch mal sinken, ja, und reduziert werden. Danke.
Herzlichen Dank.
Danke, Frau Dockebaum.
Ja, ich möchte gerne meinen Gedanken fortführen, den ich in der ersten Frage angerissen habe, und stelle jetzt diese Frage an den Vertreter vom Sozialverband vom VdK. Ist es nicht eher so, dass wir eine Bewusstseinsveränderung in der Gesellschaft herbeiführen müssen, dahingehend, dass Großeltern so wie noch vor ein oder zwei Generationen vor uns in die Familien gehören und nicht in Einrichtungen? Müssen wir also die Familienbande als solche wieder stärken und unterstützen, um den Menschen ein Altern und letztendlich das Sterben menschenwürdig in vertrauter Umgebung zu ermöglichen? Ich glaube, jeder von uns würde sich das für sich selbst auch wünschen.
Herr Kielemann.
Ja, vielen Dank für die Frage, die ich tatsächlicherweise so nicht aus dem Stand heraus beantworten kann. Denn die Tage sind tatsächlicherweise, hier möchte ich vielleicht einen Rückgriff nehmen auf Sie, Frau Hahn. Die Pflegeversicherung kann nicht das abfedern, was eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Und wenn Sie gesellschaftliche Entwicklung gerade eben ansprechen, die können wir nicht in der Pflegeversicherung klären. Also das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine gesellschaftliche Komponente, die, wie gesagt, wie die wiederholen, hier nicht geklärt werden kann.
Danke. Frau Jansen, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Schwinger vom GKV-Spitzenverband. Wir haben gerade ja schon an einiger Stelle vom Pflegegrad 1 gesprochen. Also welche Rolle, würde mich einmal interessieren, spielt der Pflegegrad 1 im Gesamtsystem? Und wie bewerten Sie auch speziell die Zielerreichung im Hinblick auf präventive Ziele? Und ist es aus Ihrer Sicht fachlich sinnvoll, jede Weiterentwicklung dieses Pflegegrads, also Weiterentwicklung, sage ich bewusst, von vornherein auszuschließen? Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Pflegegrad 1 ist ja eingeführt worden, um auch niedrigschwellig den Zugang in die Pflege zu ermöglichen. Er hatte immer schon einen präventiven Ansatz. Die Leistungen, die sich hinter diesem Pflegegrad 1 verbergen, sind ja auch sehr vielfältig. Das sind Entlastungsleistungen, aber eben auch Beratungsleistungen, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, Pflegekurse, Verbesserung des Wohnumfeldes. Also ein sehr breiter Zugang eben auch hier immer mit präventiven Ansätzen. Und diese präventiven Ansätze grundsätzlich weiterzuentwickeln und weiter voranzubringen, das ist ja auch ein Thema der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, was wir auch begrüßen, ganz wichtig. Und insofern gilt für uns auch hier auch diesen Pflegegrad 1, sich hier Gedanken zu machen, wie man auch diesen eben präventiv weiterentwickeln kann. Nehmen wir mal an, Ihre Frage zielt auch so ein bisschen auf diese Diskussion Abschaffung Pflegegrad 1. Wir würden dafür plädieren, hatte ich schon gesagt, im Grunde auch mit Blick auf die Einnahmensituation natürlich auch mal zu schauen, ne, wie setzen wir die Mittel, die wir haben, effizient ein, um die beste Versorgung damit zu erreichen. Mittel für Prävention einzusetzen. Auch hier müssen wir eben schauen, welche Angebote wirken denn präventiv, wie wirkt dieser Pflegegrad 1. Aber das gilt auch für andere Leistungen. Also wir finden es etwas verkürzt, jetzt nur so isoliert darüber zu sprechen, dass wir hier eben etwas streichen oder wie auch immer müssen, ganz generell eben sich anzuschauen, wie wirken die Leistungen, wie kommen sie bei den Pflegebedürftigen an, ist etwas, ja, was anzugehen ist. Danke.
Dankeschön. Frau Fischer.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Thelen von Wir Pflegen e.V. Meine Frage wäre, ob Sie die häusliche Pflege im Zwischenbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe für die Pflegereform ausreichend berücksichtigt sehen und wenn nein, in welcher Hinsicht nicht, was fehlt aus Ihrer Sicht und was ist wichtig?
Ja, danke für die Frage. Der Zwischenbericht berücksichtigt die häusliche Pflege zumindest ansatzweise, aber bei weitem nicht ausreichend. Wir vermissen im Bericht nach wie vor Maßnahmen einer gerechteren Verteilung der Leistungen auf die häusliche Pflegeversorgung. Es ist nämlich so, dass 86% der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland in der Häuslichkeit gepflegt werden. Also es werden schon sehr viele Menschen in der Häuslichkeit gepflegt. 19% zu Hause mit der Unterstützung durch beispielsweise ambulante Pflegedienste. 67% werden überwiegend von ihren Angehörigen versorgt. Und nur 14% der Pflegebedürftigen leben in stationären Einrichtungen. Und trotzdem fließen über 30% der Pflegeversicherungsmittel in die stationäre Versorgung. Und diese Zahlen belegen für uns ganz klar, dass die ambulante Pflegeversorgung zur Entlastung der Angehörigen immer noch das Stiefkind des Pflegesystems ist und dass die ambulante Pflegeversorgung gestärkt werden muss. Und dann möchte ich noch was anderes aufgreifen, zwar, dass viele Leistungsansprüche im Moment nicht wahrgenommen werden, weil die Angebote nicht vorhanden sind. Und deshalb fordern wir ein persönliches Entlastungsbudget, damit die Familien selbstbestimmt die vor Ort verfügbaren Angebote wählen können. Dieser Vorschlag wird auch im Zwischenbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe aufgegriffen. Allerdings soll es halt keine demografiebedingten Mehrausgaben geben. Das heißt also, wenn es so ein Budget gibt, dann wird es gedeckelt. Und dieser Vorschlag bedeutet eine erhebliche Reduzierung der Leistungsansprüche der Pflegebedürftigen gegenüber der jetzigen Regelung. Und diese Deckelung führt unserer Meinung nach nicht dazu, dass mehr Entlastung in Anspruch genommen werden kann. Es wird eher eine Umverteilung unter den Betroffenen vorgenommen und es könnten insbesondere schwerstpflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen dann schlechter dastehen. Wir sagen deshalb, dass mit jeder vorgeschlagenen Maßnahme im Leistungsbereich daher dringend untersucht werden muss, welche Umverteilungen dann innerhalb der betroffenen Gruppen ausgelöst werden. Danke.
Dankeschön. Dann hätten wir Frau Dr. Seitzel, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Frau Dr. Schwinger vom GKV Spitzenverband. Die Frage der Wettbewerbsfähigkeit der GKV bzw. hier der SPV ist für uns als SPD eine der zentralen Fragen für eine nachhaltige Stabilisierung der Finanzlage. Bitte erläutern Sie uns kurz und anschaulich, welchen Beitrag die rund 88% gesetzlich Versicherten gegenüber den nur 11% Privatversicherten derzeit leisten.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also die gesetzlich Versicherten sind in der Solidargemeinschaft gemeinsam versichert und tragen gemeinsam ihre Ausgaben. Jetzt nehme ich mal an, Ihre Frage zielt dahin, dass die Privatversicherten ja nicht Teil dieser Solidargemeinschaft sind. Und ich nehme mal an, sie zielt auch dahin, also Blick dahin, gibt es bei Privatversicherten eine andere Risikostruktur mit Blick auf Pflegewahrscheinlichkeit und auch einnahmenseitig mit Blick auf die Einkünfte.
Genau, es geht uns um diesen Finanzausgleich.
Ja, ich würde dann an dieser Stelle, da ich ja hier für die SPV spreche, verweisen auf sehr vielfältige Studien, die es hierzu ja gibt. Unter anderem hat ja auch das IGES-Institut für das BMG in der letzten AG Zukunftssichere Finanzen der SPV, ist ja schon mal bearbeitet worden, auch sich dieser Frage gewidmet und auch dort dargelegt, wie so die unterschiedlichen Risikostrukturen sind und zu welchen Finanzflüssen es führen könnte. So, das ist meine Empfehlung, dass es hier vielfältige Gutachten gibt, die man für diese Frage sicherlich besser heranziehen kann als meine Einschätzung.
Vielen Dank, Frau Zöllner.
Ich würde auch anschließen an die Vertreterin des GKV-Spitzenverbandes. Ich würde Sie auch noch mal fragen wollen im Bereich des Pflegevorsorgefonds, denn wir sind natürlich massiv unter Druck. Die Vorschläge auch aus der Zukunftskommission Pflege liegen entsprechend vor. Dort sind auch Dinge vereinbart, die mit Sicherheit noch zu Diskussionen führen würden. Aber unser Interesse, meine ich zumindest, müsste doch sein, dass wir zumindest eine Säule oder einen Bereich so ausgestalten, dass wir auf jeden Fall die Finanzen auch noch mal über eine Vorsorge, über einen Fonds noch mal stabilisieren, ohne dass wir die Beitragssteigerungen einfach so hinnehmen. Deswegen auch da noch mal an Sie die Frage, finden Sie, ist es ein sinnvolles Instrument? Können Sie sich vorstellen, dass wir das noch weiter unterstützen und füttern? Und wie sind da die Ideen des GKV-Spitzenverbandes?
Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Ja, wir haben den Pflegevorsorgefonds schon heute als kollektive Kapitaldeckung, wie wir es ja nennen, gerade im Unterschied auch zu der Idee jetzt einer verpflichtenden privaten Zusatzversicherung, die ja immer auf Einzelpolicen setzt. Aus unserer Sicht ist der Weg hier zur Stabilisierung der langfristigen und demografiefesten Finanzierung der SPV eben eine steuerfinanzierte Stärkung des Pflegevorsorgefonds, hier eben auch ein Ausbau dieses Fonds mit Steuermitteln und dann natürlich aber ganz wichtig zu klären, die Fragen, die ja auch Frau Dr. Reimann schon aufgeworfen hat, wie ist das auch so auszugestalten, dass es zugriffssicher dann da ist, das Geld, damit man dort eben perspektivisch dann auch mit den Ausschüttungen aus diesem Fonds eben die Beitragssätze entlasten kann perspektivisch. Aber nochmal diese kollektive Kapitalkomponente. Das sehen auch wir als einen zielführenden Ansatz zur Stärkung der Finanzierung der SPV, um diese eben zukunftsfest zu machen.
Danke. Vielen Dank. Die AfD wäre an der Reihe. Frau Hess.
Herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an den Vertreter des BDA. Der BDA hat ja in der Vergangenheit eine tiefgreifende Reform der Pflegeversicherung zur Sicherung deren Leistungsfähigkeit und Finanzierbarkeit gefordert, genauso wie eine Stärkung der Eigenverantwortung der Versicherten. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund den Antrag der Linken, vor allem wenn man den Erhalt der Handlungsfähigkeit der Arbeitgeberverbände im Blick hat?
Vielen Dank, Dominik Naumann. Danke, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch für die Frage. Für die Arbeitgeberverbände ist es tatsächlich fundamental wichtig, dass wir mit dem Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit und den Standort Deutschland die Sozialversicherungsbeiträge nicht ins Endlose weiter steigen lassen können. Und die soziale Pflegeversicherung ist hier natürlich ein ganz entscheidendes Element, um die Zukunftsfähigkeit entsprechend sicherzustellen. Von Anfang an ist die soziale Pflegeversicherung, wie schon richtig genannt, auch als Teilleistungssystem etabliert worden. Und um diese Ziele, um diesen Zielen Rechnung zu tragen, ist es für uns wichtig, dass eine ganze Palette an Sofortmaßnahmen erstmal umgesetzt wird, um das zu erreichen. Also schon genannt wurden versicherungsfremde Leistungen, die aus Steuermitteln zu finanzieren sind, was bisher noch nicht der Fall ist. Wir haben auch vorgeschlagen, einen Nachhaltigkeitsfaktor einzuführen, wie es in der gesetzlichen Rentenversicherung schon bekannt ist, bei dem man also dann die Lasten des demografischen Wandels entsprechend fair auf die Generationen umverteilen kann. Und auch das ganze Element der Subsidiarität soll gestärkt werden, weil wir uns auf die Pflegefälle konzentrieren sollten, die sehr dringend die Unterstützung nötig haben. Und bei anderen mag es weniger dringend notwendig sein. Und hier ist es wichtig, andere Prioritäten zu finden. Das kann durch Instrumente wie eine Karenzzeit entstehen, die ja dann auch entsprechend schon diskutiert wurde. Man kann auch also den Entlastungsbetrag anders einsetzen Und insgesamt ist eben auch, wie Sie ansprachen, eine stärkere Betonung der Eigenverantwortung wichtig. Das geht durch alle Bereiche, von der gesundheitlichen Prävention bis hin zur finanziellen Eigenvorsorge, wo auch entsprechende Zusatzversicherungen einen erheblichen Beitrag leisten können. Und diese sind deutlich besser auf den demografischen Wandel vorbereitet als das Umlagesystem. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann Frau Schütz.
Ja, Herr Kielemann, der VDK vertritt ja nun viele Menschen, die auf die Leistungen aus der Pflegeversicherung angewiesen sind. Ich wüsste gerne von Ihnen, wie Ihre Mitglieder die Diskussionen um Leistungskürzungen bzw. Mehrausgaben für private Vorsorge wahrnehmen. Wie geht es Ihnen dabei?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, werte Abgeordnete. Ich hatte schon anfangs davon gesprochen, dass diese Diskussion bei unseren Mitgliedern ja durchaus blanke Hilflosigkeit auslöst, um das vielleicht ein bisschen noch deutlicher zu machen. Es ist ja nicht nur so, dass dann an mich persönlich oder an uns, an unsere Abteilung, sondern wie ich, wenn ich das darf, ganz kurz so ein bisschen darauf hinweisen, wir haben eine eigene VDK-Zeitung mit 1,8 Millionen Abonnenten, könnte man sagen, ja, tatsächlich. Und die bekommen in ihrer November-Ausgabe nochmal einen klaren Hinweis darauf, wie diese Debatte einzuordnen ist, weil wir tatsächlich überflutet wurden. Also die Frage, wie sich die Mitglieder das bei uns so, ja, das ist wirklich, da brennt die Hütte, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Und das ist vor allem deswegen schwierig, weil da fehlt ein Ziel. Also mit welchem Ziel gehen Sie heran, ob das eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ist, ob wir hier darüber diskutieren, wie soll Pflege aussehen, den Pflegerat 1 abzuschaffen, diese Diskussion vom Zaun zu brechen und nicht auch direkt wieder einzufangen, sondern lange laufen zu lassen. Und Sie hatten es auch gerade angesprochen, wir haben eine Versorgungskrise, über die wir eigentlich gar nicht so richtig sprechen, die Menschen aber vor Ort sehen. Das Thema ambulant vor stationär, wir sprechen darüber, wie können wir die Eigenanteile, wie sieht es denn mit auch Lösungen für die Begrenzung von den Eigenanteilen zu Hause aus? Das fangen alles die Angehörigen aus. Und wir haben es auch hier schon gesprochen, im Antrag kommt es auch immer wieder auch insgesamt im politischen Diskurs, das Thema der Eigenverantwortung. Erzählen Sie bitte mal eine Eigenverantwortung oder was dieser Begriff bedeutet, einer 80-Jährigen, die sich um ihren Mann kümmert. Das ist eine Diskussion, die möchten Sie nicht führen. Und ja, die Leistungskürzungen, die hier auch besprochen werden und die quasi der Grund dafür sind, warum ich auch gerade ein bisschen aufgeregt bin, diese Leistungskürzungen, die sind auch gar nicht notwendig. Sie hatten es auch gerade schon angesprochen, immer wieder. Der Bund, der hier in die Verpflichtung genommen werden müsste, beziehungsweise der Verpflichtungen nachkommen müsste, so muss man sagen. Ich möchte das jetzt nicht alles nochmal aufzählen, ob das die Rentenbeitragszahlungen sind, ob das die Ausbildungskosten sind oder die Pandemiekosten. Bei den Pandemiekosten ist es so, wir bereiten ja gerade eben auch schon länger eine Klage dagegen vor. Wir unterstützen unsere Mitglieder dabei, dass sie gegen diese Pandemiekosten, also dass die von der SPV übernommen wird, dass sie die zahlen sollen. Und langfristig ist es auch so, ist es nicht verständlich, warum wir so ein zergliedertes System haben. Wir fordern eine solidarische Pflegeversicherung, in die alle einzahlen.
Danke. Dann hätten wir jetzt noch mal Frau Jansen.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Viehweg vom PKV. Und zwar, welche verfassungsrechtlichen Hürden sehen Sie bei den von den Antragstellern formulierten, also bei der Forderung nach einer Pflegevollversicherung?
Bitte schön.
Ja, danke schön. Ja, wir hatten ja vorhin auch schon das Wort Finanzausgleich gehört zwischen PPV und SPV. Und da muss man sagen, wenn man das jetzt verfassungsrechtlich prüfen würde, kommt man zu dem Schluss, dass es nicht zulässig wäre. Und zwar zum einen hätten wir jetzt die Solidarabgabe zulasten der PPV-Versicherten selbst. Hätten wir einen Verstoß gegen die Grundrechte der Versicherten aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, also die allgemeine Handlungsfreiheit, und auch aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz den allgemeinen Gleichheitssatz. Wenn jetzt die Solidarabgabe zulasten der Versicherungen selbst wäre, dann würden die Versicherungsunternehmen in ihrer Berufsfreiheit eingeschränkt. Also würde es gegen Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz verstoßen. Und um das jetzt noch mal etwas weiter zu fassen, es wäre ja schon am Anfang der Prüfung fraglich, ob dieser Finanzausgleich überhaupt geeignet ist. Und da muss man sagen, eine Ausgleichsleistung der PPV, es steht ja so im Raum 2 Milliarden Euro pro Jahr, das würde dann dazu führen, dass es lediglich zu einer Beitragssenkung um 0,1% käme. Und in der aktuellen finanziellen Situation würde das nicht viel bringen. Das heißt, in Zahlen ausgedrückt, kämen wir dann zu einer monatlichen Beitragsentlastung für ein SPV-Mitglied von 70 Cent. Ich glaube, das ist sehr deutlich, neben natürlich der rechtlichen Beurteilung. Danke.
Dankeschön. Und die letzte Frage für heute stellt Herr Dr. Pantazis.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. An die Frage eben gerade anschließend, was den Risikostrukturausgleich SPV und PKV betrifft, Herr Kress, würde ich gerne die Frage stellen, wie ist Ihre Sicht der Dinge?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Mich juckt es die ganze Zeit schon dazu, was zu sagen. Deswegen freut es mich, dass ich da sozusagen das Schlusswort habe. Wir haben momentan die Situation, dass wir zwei Risikopools haben bei identischen Leistungen. Bloß, dass der Risikopool der Privatpflegeversicherten deutlich niedrigere Beiträge zahlt für die gleichen Leistungen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht Anfang der 2000er Jahre schon mal angeguckt, es damals durchgehen lassen und gesagt, naja, es ist grundsätzlich zulässig, dass es zwei Risikopools gibt. Die dürfen aber nicht dauerhaft so dramatisch auseinanderlaufen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das alle Verfassungsrechtler so sehen, wie die von dem Verband der privaten Krankenversicherer beauftragt werden. Das würde letztendlich Karlsruhe entscheiden. Für die Akzeptanz der sozialen Pflegeversicherung, der gesetzlichen Pflegeversicherung insgesamt fände ich einen solchen Risikopool genauso wichtig wie für die Nachhaltigkeit der Finanzierung. Und es gibt andere Berechnungen, die auf 4 bis 5 Milliarden Euro im Jahr kommen, und das wären deutlich mehr als 70 Cent.
So, vielen Dank. Dann darf ich mich bedanken für die informative Runde, dass Sie zu uns gekommen sind und uns Rede und Antwort gestanden haben, und darf Sie dann auch für heute in den Rest der Woche entlassen. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche und den Rest des Ausschusses auch. Wir sehen uns dann in 14 Tagen in der nächsten Ausschusssitzung wieder. Dankeschön.